Ja, hallo. Ich habe gerade die Reise schon anfangen könnte. Ich glaube ja prima nur als Repräsentantin eines Buchs da stehen. Das habe ich jetzt gemacht. Also mein Name ist Jochen Robes, hallo. Ich habe vor wann haben wir das gemacht?
2011.
Zusammen mit der Claudia Bremer den ersten deutschsprachigen Buch gemacht. Ein Erzählbuch. Und das hat mich neben meinem Wohnbezirk in Frankfurt für die Rolle des Moderators hier qualifiziert. Die nächste Stunde. Wir wollen jetzt über C-MOOCs reden. Also wir wollen natürlich nicht über C-MOOCs und X-MOOCs reden, aber jetzt doch eine Stunde lang über C-MOOCs. Die Unterscheidung geben wir dann im Anschluss an diese Veranstaltung auf, verteidigen Sie oder begraben Sie oder was auch immer. Wir hatten ja schon so ein bisschen mal gesagt, was C-MOOCs und was X-MOOCs sind. Vielleicht ganz kurz, also X-MOOCs, das sind die MOOCs, wo die Professoren Inhalte produzieren, also ihre Vorlesungen aufnehmen oder Videos entwickeln, und in den C-MOOCs entwickelt keiner Inhalte. Da geht es um Vernetzung, da geht es um Communities oder Stephen Downs, einer der kanadischen Urheber der C-MOOCs, der hat mal gesagt, eigentlich sind die Inhalte nur der MacGuffin für den Kurs. Und wer jetzt ein bisschen so eine cineastische Vergangenheit hat oder online ist, der wird ganz schnell rauskriegen, was MacGuffin heißt. Ich lasse es mal so im Raum stehen. Die Regie für die nächste Stunde ist, dass wir ein buntes Potpourri an C-MOOC-Vertreterinnen und einen Vertreter haben. Wir haben die Quote. Ich würde jetzt einfach bitten im Anschluss, dass wir, ich glaube, wir haben so 5 Minuten abgesprochen.
4 bis 5 Minuten,
die uns C-MOOCs vorstellen mit der medialen Unterstützung, den jedes Team braucht. Für 5 Minuten, vielleicht gar nichts, also keine Ahnung. Und dann steigen wir ein bisschen ein in die Frage, was sind C-MOOCs? Haben sie eine Berechtigung? Haben sie eine Bedeutung in der Hochschule? Können sie dort eine haben? Lohnt sich die Unterscheidung? Und was vielleicht uns noch einfällt von dem Hintergrund dieses Modells? Ich will jetzt gar nichts mehr sagen. Womit fangen wir an? Ich gucke jetzt einfach meine Liste, ob die alphabetisch geordnet ist. Sachsen! Eingeschlichen mit einem SOOC, also Saxonien heißt das wahrscheinlich.
Ein SOOC. Das heißt Sachsen-Siegener Open Online Kurs. Das ist ein Projekt, was in 2 Durchläufen läuft, also in 2 Semestern, was durch die Förderdauer bedingt ist. Wir haben es eingeworben, also die Anja Lorenz, die Daniela Scheider, die durch die Andrea Lissner vertreten ist im Moment. Und ich mit dem Ziel, das Konzept von C-MOOCs in der Hochschullehre auszuprobieren, also zu gucken, wie kann das funktionieren, wenn man wirklich auch gezielt eine studentische Zielgruppe anspricht und nicht nur in Anführungszeichen die üblichen Verdächtigen der E-Learning-Szene, die ohnehin affin sind. Und wir haben das Ganze aufgestellt, also über 3 Universitäten hinweg. Es wird in einer Vielzahl von Studiengängen von Lehramt über Wirtschaftsinformatik angeboten, in den Begleitstudiengängen, also diesen freiwilligen Ergänzungsstudien, also AQUA heißt das an der TU Dresden. Und wir haben es für Hochschullehrende auch geöffnet, also man konnte in Nordrhein-Westfalen, in NRW und in Sachsen im Zertifikatsprogramm sich die Teilnahme anrechnen lassen, also wir haben das so ziemlich breit auf die Hochschule, sozusagen auf die Hochschulzielgruppen gezielt. Wir hatten auch 50% Studierende im ersten Durchlauf. Ich weiß leider gerade gar nicht genau, wie viele es aktuell sind. Das müssen wir dann immer erst noch auswerten. Und es ist uns gelungen, das trotzdem offen und interaktiv funktionierend durchzuführen. Und gerade läuft und erfolgreich der zweite Durchlauf. Und da wollt ihr vielleicht noch was zu sagen.
Ja, ich fange mal noch an mit der technischen Unterstützung. Also ich habe an der TU Chemnitz mich im Bereich Wirtschaftsinformatik tätig, deswegen haben wir die Technik abbekommen. Ich habe auch da und da zugeguckt vorher, um zu gucken, wie das machen. Und wir haben uns eigentlich auf ähnliche Tools gestürzt. Wir haben WordPress als Blogseite genutzt, wir haben einen Blog-Aggregator gehabt, um die ganzen Blogs einzusammeln. Das konnten wir uns beim Bookmaker-Kurs alles schön abgucken. Und haben jetzt angefangen, auch die Bewertungen automatisch über Badges zu organisieren. Ich mag die Andrea.
Genau, also wir haben aus dem ersten Durchlauf im Sommersemester versucht auch was zu lernen und mitzulernen und haben das Feedback von den Teilnehmenden natürlich auch eingearbeitet. Und da kam ganz oft, das ist irgendwie nicht transparent, wir brauchen hier irgendwie Kriterien, was müssen wir machen, damit wir die Credit Points bekommen. Und da haben wir uns natürlich überlegt, wir wollen offen sein, wir wollen eigentlich, dass es so einen eigenen Flow gibt, wie es eben im konnektivistischen MOOC ist. Aber natürlich wollen wir sie auch nicht so im leeren Raum stehen lassen. Und da haben wir uns überlegt, wie wir am besten eine Art Bewertung sozusagen umsetzen können. Haben uns ein dreistufiges Badge-System überlegt. Bronze, Silber und Gold gibt es, also für Beiträge, die eben besonders inhaltsschwer sind, besonders gut vernetzt sind, besonders viele Links enthalten, Rückschlüsse auf andere Blogbeiträge geben, gibt es halt den goldenen und dann ist das eben so abgestuft. Das ist so das Besondere, was wir jetzt gerade versuchen, wo wir auch richtig positive Erfahrungen haben. Schreiben auch jedes Mal Word-Urteile dazu und deswegen habe ich gerade nochmal, natürlich auch schon zwischendurch wieder bewertet, aber auch nochmal reingeguckt, wie viele Bewertungen aktuell sind. Also wir haben jetzt seit 4 Wochen läuft der SUG und haben 177 Verbalurteile geschrieben. Also und da kriegt man natürlich auch immer sehr stark zurückgespielt von den Teilnehmenden. Das finden wir total gut, dass wir hier wissen, wo wir stehen und trotzdem eben natürlich nicht die Offenheit genommen bekommen oder dass wir ihnen die Offenheit nehmen. Genau, das vielleicht so als Besonderheit, was wir gerade gelernt haben.
Was war nochmal das Thema des Zugs?
Lernen, ja. Ja, im 13er-Durchlauf haben Nina, die Daniela und die Anja das Lernen 2.0, persönliches Lernen und Wissensmanagement mit Social Media genannt. Und um ein bisschen stärker den Fokus auf das Lehren aufzurücken und auch die Hochschullehrenden stärker mitzunehmen, haben wir es jetzt im 14er etwas oder 13-14er etwas abgewandelt und haben es Lernen und Lehren mit Social Media genannt. Genau, Lernen und Lehren mit Social Media. Also Thema, man liest es jeden Tag, ja, aber irgendwie ist es immer nur...
Ich habe auch kurz überlegt, ob ich das verpasst hatte, als Sie gerade das vorgestellt haben.
Banal vergessen.
Lernen 2.0 war das Thema.
Genau.
Und jetzt die anschließende Frage, warum ist es kein X-MOOC geworden? Gab es in Sachsen keinen Prof, der sich aufnehmen lassen wollte, oder?
Nein, es war wirklich also das Ziel, wir kommen ja aus, es ist aus Überzeugung ein C-MOOC, um es mal ganz kurz zu sagen. Also unser Ziel war wirklich zu gucken, also dass X-MOOC an der Hochschule gemacht werden und auch funktionieren, das weiß man. Und unser Ziel war zu gucken, kann man auch C-MOOCs an der Hochschule organisieren und stattfinden lassen und wie funktioniert da auch die Vernetzung über verschiedene Standorte. Also man braucht ja trotzdem eine kritische Masse. Das ist natürlich auch mit der Betreuung ein bisschen schwieriger und wir haben halt über Siegen, Chemnitz und Dresden auch diese drei Standorte verbunden und gucken, ob sowas, solche Konzepte zielführend sind, ob das funktioniert überhaupt erstmal mit Studierenden.
Wie war die Wahl?
Also, ja, und also ich muss sagen, in Siegen, ich hatte da gerade neu als Juniorprofessorin begonnen, die Hochschullehrerbildung, dieses Kompetenzzentrum, die haben sich ganz begeistert darauf gestürzt und als ich dort ankam, war die ganze Uni plakatiert mit SUG 13. Also die haben eine riesen Werbekampagne gefahren und also dadurch wurde ich dann auch direkt darauf angesprochen und aber also es war jetzt nicht so, dass wir da lokal Prominenz sind.
Aber die Unterstützung an der Uni ist schon echt super. Also man hat natürlich alles zur Verfügung, was man braucht, um so ein C-MOOC zu machen. Und wir haben auch echt, glaube ich, gute Freiheiten bekommen, das zu machen. Also von daher ist es schon sehr stark auch wahrgenommen.
Dankeschön. Wenn Sie noch Fragen haben, dann, also wir haben danach nochmal eine größere Fragerunde, aber jetzt so spontan vor allen Dingen, ich denke, vieles kreist ja heute auch so, oder jetzt zumindest in dem Zusammenhang, um die Frage, was unterscheidet ein C-MOOC von einem X-MOOC? Und wir haben jetzt keine Sachen hier an der Wand, an der Tafel, also wenn es da noch Lücken gibt oder Verständnisfragen, dann schreiben Sie kurz, da ist schon die erste.
Ich hätte es nicht gesagt. Habe ich richtig verstanden, Sie wenden sich nicht nur an Studierende, sondern auch an Lehrende? Dann wäre meine Frage, wie berücksichtigen Sie das in Ihrer Konzeption?
Also bei den Aufgaben merkt man das relativ stark. Also dass wir haben ja eigentlich keine, das macht auch den Unterschied zwischen X und C-MOOC oft aus, dass wir keine Multiple-Choice-Fragen haben. Wir haben nicht so, was musste ich lernen, habe ich gelernt, Häkchen dran, nächster Teil, sondern wir haben relativ offene Fragestellungen. Also es ist so ein typische, wie sieht Ihre persönliche Lernumgebung aus, was nutzen Sie, um Lernmanagementsysteme zu verwenden, wie kann man Lernmaterialien erstellen. Und es ist ja von den Perspektiven Lernende und Lehrende immer sehr unterschiedlich. Wir hatten mal als eine Blogparade gemacht, wo wir Professoren gefragt haben, warum sie denn bloggen oder warum denn andere Professoren Blogs lesen. Und das wird von Lernenden und Studierenden immer sehr unterschiedlich gesehen. Und dann auch die Interaktionen zu beobachten auf den Blogs der Teilnehmenden, ist eigentlich das Spannende, weshalb wir auch wenig schlafen.
Wobei man vielleicht ehrlicherweise dazu sagen muss, dass unter den Hochschullehrenden, also in Siegen zum Beispiel, waren im ersten Durchlauf, glaube ich, 13 oder 14 angemeldet, die ich auch in einem ersten Präsenzauftakt darauf vorbereitet habe, was sie erwartet. Man muss ehrlicherweise dazu sagen, dass von denen nur einer das Zertifikat erworben hat, wobei das viel also an Unsicherheiten, aber auch an Zeitmangel lag und die es halt nicht so nötig haben wie die Studierenden ihre Credit Points. Also wir haben das Feedback bekommen, dass also von den Teilnehmenden, dass das gut funktioniert hat, die Zielgruppen zusammenzuführen zu dem Thema. Aber also es ist uns schwer gefallen anscheinend, die Lehrenden da auch gut zu begleiten, obwohl wir viel angeboten haben. Also da, das ist noch eine Baustelle sozusagen.
Noch zwei Fragen, dann können wir bei Joachim. Die Aussage, wir haben an der Uni alles, was wir brauchen, fand ich spannend. Was braucht man denn alles? Also 1, 2, 3.
Ja, also was braucht man? Erstmal, das bietet die Uni jetzt nicht, aber ganz viel Lust und Enthusiasmus.
Das ist
super. Das geht sicher mit uns. Nein, aber das ist ja jetzt individuell. Also entweder man hat Bock drauf oder nicht. Also. Nein, und dann einfach auch die Freiheiten, eben früh, wenn man den Rechner hochfährt, erstmal 5 Minuten oder eine Stunde Blogbeiträge zu lesen. Also einfach eine Freiheit, eine freie Zeiteinteilung, dass das irgendwie sich im Alltag auch mit einbauen lässt, zu betreuen, weil es einfach unglaublich aufwendig ist.
Was sich natürlich auch anbietet, ist, wenn man ohnehin Lehrverpflichtungen hat, zu sagen, wir tun uns da zusammen, wir teilen auch diesen Workload dann entsprechend auf. Also das gehört ja quasi auch schon ein bisschen zum Tagesgeschäft dazu ohnehin und da kann man es dann abzweigen. Also man wird ja ohnehin auch dafür bezahlt sozusagen.
In der technischen Infrastruktur ist es natürlich auch ein sehr großer Vorteil. Wir haben einen ganzen Unikomplex WLAN, das heißt, es ist vollkommen egal, von wo aus ich das lese und arbeite und einarbeite, Blogartikel schreibe und so weiter. Wir haben den Webspace, wobei das ist unser Vor- und Nachteil. Wir haben uns ein schönes Datenschutzkonzept schreiben müssen, bevor die uns das freigegeben haben, den Webspace-Blog. Die Möglichkeiten sind da.
Okay, Herr Meiner hat noch eine Frage.
Sie haben das M ja weggelassen. Massiv. Go offen, online. Wie kommt denn diese Kursstruktur? Das C steht ja noch da. Wie implementieren Sie das?
Wir haben vier Themenblöcke, die sich also immer über 2 Wochen strecken. Das heißt, das Ganze geht in Online-Phase 8 Wochen. Davor und dahinter sind Präsenz-Workshops, die Möglichkeit gerade für Studierende geben. Also ich habe darum gefragt im Workshop, was nutzt ihr so an Social-Media-Tools? Da kam bei 80% nur die E-Mail. Also wirklich dann einfach nochmal so ein Ranführen und irgendwie so ein gemeinsames Level herstellen. Und in den 8 Wochen gibt es 4 Themenblöcke. Der erste dreht sich so alles um Konnektivismus. Was ist eigentlich ein MOOC? Wie fange ich an mit diesem Twitter? Und wie baue ich mir einen Blog zusammen und so? Im zweiten ging es um persönliche Voraussetzungen und Herausforderungen. Also da waren so zwei besondere Schwerpunkte, die wir diskutiert haben. Ich bin Lehrer, darf ich mit meinen Schülern per Facebook befreundet sein? Und der zweite war ganz krass Datenschutz. Also NSA hatten wir eine Live-Session mit dem Chaos Computer Club. Im dritten Themenblock gerade machen wir das Herstellen oder Produzieren von Open Educational Resources. Das heißt, wie sieht das aus, mit welchen Tools gibt es, wie lizenziere ich das Ganze und so weiter. Und im vierten Themenblock werden wir
Learning Portfolios,
ja,
hast du dir gewünscht.
E-Portfolios, genau, da geht es um so Trends so ein bisschen, also so ein Ausblick, Learning Analytics, E-Portfolios und wie kann ich digital lernen.
Wobei zur Kursstruktur ja auch noch die Zertifizierung gehört, also das ist ja auch so ein wesentlicher Punkt, an dem wir uns so ein bisschen abarbeiten, dass wir offen sind und Sie und trotzdem im institutionellen Rahmen und auch mit Zertifizierung und Credit Point Vergabe arbeiten. Also das war schon komplex, haben wir so ein relativ komplexes System, wer für was, für wie viel Credit Points aus unterschiedlichen Studiengängen, welche Leistungen und wie viel Portfolioaufgaben erbringen muss. Also das ist natürlich auch alles auf der Webseite sichtbar, kann man sich anschauen. Das war auch ein Teil, der nicht ganz trivial war, das alles so zu synchronisieren. Und am Ende steht diese Zertifizierung bei denen, die Credits erwerben wollen.
Und es
Sie geben inhaltliche Impulse oder das ist wirklich alles nur Gesprächsebene?
Materialien geben wir und ich sag mal einen Rahmen. Also wir laden zum Beispiel Experten ein zu Live-Sessions und damit schubst man das natürlich schon in irgendeinen Fokus.
Also man kann es eigentlich kurz machen und sagen, wir haben uns am bewährten Modell von der Opkurs orientiert. Also so eine relativ offene Phase von 2 Wochen, die aber intern strukturiert ist durch Materialien, Inputs, Live-Sessions, Zwischenzusammenfassungen, also ganz wichtig. Wir haben dann einen Blog-Aggregator, der die verschiedenen Quellen einsammelt. Also das sind ja inzwischen schon quasi bewährte Konzepte.
So, ich nutze jetzt kurz die Pause. Alle weiteren Fragen bitte im Anschluss oder danach, weil wir wollen noch 5 oder 6 MOOCs unterbringen in einer Stunde. MMC13, Monika, du bist jetzt hier stellvertretend für das gesamte Team, das auch da ist, ne? Magst du kurz was erzählen, was hinter dem Kürzel steckt?
Gerne. Das ist der MOOC Maker Course 13, der im Januar, Februar dieses Jahres stattgefunden hat. Und es ging schlicht und einfach darum, wie man denn so einen MOOC machen kann. Der war aufgeteilt in 4 Wochen plus eine Zugabewoche. Die erste Woche ging darum, was ist denn das überhaupt so ein MOOC? Ich mache es kurz, wir sind zu keinem abschließenden Ergebnis gekommen. Die zweite Woche ging um die Didaktik, didaktische Fragen, die dritte Woche Open. Die vierte war Geschäftsmodelle, genau. Und die fünfte, wie gesagt, die Zusatzwoche. Die Besonderheit von dem MMC13 aus meiner Perspektive war die Radikalität, und zwar in 3 Hinsichten. A, wir waren komplett geldfrei, also hatten keine Institutionen hinter uns, einfach wirklich 0 Euro. Wir waren komplett offen, also man konnte mitmachen, ohne sich irgendwo zu outen oder anzumelden. Wir hatten auch kein Forum, sondern die Menschen mussten sich ihre Plätzchen im Web suchen, wo sie beitragen möchten. Jeder sein eigenes Plätzchen. Und als drittes, es ist so eine radikale Gemeinschaft entstanden, und zwar über das Trio Infernale hinaus, und deswegen möchte ich euch zwei noch hier vorbitten, um mich auch dieses Gemeinschaftsgefühl wieder, und also zumindest der Heinz wegen der Quote, ne? Wegen der Männerquote.
Das müsst ihr jetzt unter euch ausmachen.
Halt euch.
Also die anderen beiden sitzen hier, die Initiatoren für Fragen und...
Jetzt habe ich stolze Eltern.
Genau. Monika, vielleicht ganz kurz, was ist gut gelaufen, was ist vielleicht nicht so gut gelaufen?
Also für mich war das so eine Offenbarung, also bei mir ist alles gut gelaufen.
Okay.
Also für mich, was ist nicht so gut gelaufen? Wir haben vielleicht Menschen abgehängt, kann sein. Aber da die sozusagen abgehängt war, haben wir sie ja hinterher bei unseren Lobenshymnen nicht mehr wahrgenommen. Also ich finde, nein, ich finde jetzt keinen.
Ich übersetze mal, die dran geblieben sind, waren alle zufrieden.
Ja, genau, danke, vielen Dank.
Okay, es war wirklich ein sehr, sehr intensiver Kurs von der Kommunikation her. Ich denke mal so 2, sowieso, also nicht 2,0, sondern eher in die Richtung. Und von daher wahrscheinlich auch sehr anspruchsvoll für Neueinsteiger, die mit dem Thema Web, Social Media und den ganzen Kanälen noch nicht so viel zu tun hatten. Ne?
Genau, aber ich muss dazu sagen, dass die Teilgeberinnen einfach, die waren schon so super und so gewöhnt, hochwertigen Inhalt zu produzieren und das auch ins Netz zu werfen, ja, dass wir da eigentlich waren wir da in der Position, die wir nicht verdient hatten. Ja. Wir hatten die Creme de la Creme-Teilnehmer.
Und es ist noch alles im Netz, ne, oder? Wie bei den anderen MOOCs auch. Ich kann wahrscheinlich jederzeit anschauen. Es ist ja schon an einen Termin gebunden gewesen, aber jetzt frei als Materialien da.
Also mir geht es selber auch so, wenn ich irgendwo eingeladen bin und soll irgendwas erzählen, dann nehme ich das so als Ressource und schreibe eigentlich von den Teilgeberinnen ab. Komischerweise gehe ich wirklich auf die Webseite howtomook.com und meine Lieblingsquelle ist, wir haben als erste Aufgabe so eine Art MOOC-Matrix erstellt, wo die Teilgeberinnen dann nach bestimmten Kriterien eintragen sollten über MOOCs, die sie schon selbst mitgemacht hatten. Ja? Also das ist so eine richtig gute Quelle, die ich immer wieder nutze. Was ich komischerweise nicht nutze, also ich nutze eher die Webseite und nicht das Wiki. Ja, also ich bin so ein Webseitennutzer. Wer gerne draufgehen möchte, und die Statistik, die Zugriffsstatistik ein bisschen hochtreiben. Das heißt howtomook.org.
Aber es ist rein für die Statistik, es gibt keine Badges mehr und also nur von daher. Gibt es eine Frage vielleicht kurz vom zeitlichen Hintergrund, jetzt, die jemand loswerden will in Richtung Monika König? Ich gucke mal in die Runde. Okay. Hinten?
Gut, wieso machen Sie sich Sorgen darüber, ob Sie irgendwelche Leute abhängen? Ich denke, das ist ein Grundprinzip eines Buchs, den viele angehängt haben.
Sehr schön.
Ja, das ist so eine Art Erziehungswissenschaftlerkrankheit, die ich habe.
Ja. Ja. Wir hatten auch, das ist natürlich auch eine Frage, wir hatten glaube ich so eine Kerngruppe von 150 Leuten, die über mehrere Social Media Kanäle kommuniziert haben und vielleicht noch mal, ich denke mal, also 300 bis 500 über einen Kanal kommuniziert haben. Und die sind tatsächlich relativ konstant geblieben bis auf die letzte Woche. Und das hing aus meiner Sicht damit zusammen, dass es wirklich eine intensive Kommunikation gab, jetzt nicht so sehr von mir, sondern mehr von den beiden anderen, das habe ich dabei gelernt, die das halt vorangetrieben haben. Und ich glaube, das fehlt bei vielen Moves auch. Also es gab laufendes Feedback und es gab laufende, sehr enge Kommunikation. Die Leute haben auch sofort gemerkt, dass das beantwortet wird, was sie machen.
Aber hier war noch irgendwo eine Frage?
Jetzt doch noch, okay. Eine kurze. Ne?
Ich bin einer der Kinder dieses Kurses und vielleicht mal eine kleine Anekdote, die so ein bisschen zeigt, was so ein Spirit so ergeben kann. Ich stand bei mir in der Küche, habe Essen gekocht und dabei habe ich ein Hangout gemacht, wo die drei sich unterhalten haben und mit der ganzen, sagen wir, technischen Untiefe, die Google so bietet manchmal, gekämpft haben. Und das war sehr persönlich. Also da wurde wirklich ganz persönlich, ey, das klappt jetzt nicht und hier und wie machen wir das? Und meine Frau kam dazu und hatte das nur gehört und fragte, was hörst du denn da? Was ist denn das, das so wichtig ist, dass du das jetzt live hier mitverfolgst? Ich sage, das ist meine MOOC-Familie. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch im VHS-MOOC wahrgenommen habe. Dieses Familiäre, dieses zum Beispiel nicht Fertige, dieses nicht eben, ich bin der Prof, ich weiß, was ihr lernen sollt, sondern das Gefühl, wir lernen hier gemeinsam etwas, von dem wir noch gar nicht wissen, was es sein wird. Und das ist etwas ganz Spannendes und da ist diese Interaktion mit euch, weil ihr sozusagen angefangen habt und in das Risiko gegangen seid, öffentlich anzufangen, öffentlich zu lernen, mit dem Risiko auch öffentlich zu scheitern. Und das hat, glaube ich, sehr, sehr viel Sympathie für euch eingebracht.
Und an dieser Stelle bis zur letzten Konsequenz, dass du ja dann den VHS-MOOC im Prinzip im Anschluss direkt gestartet hast, der jetzt vor einigen Tagen, Wochen zu Ende gegangen ist. Ne?
Wobei, ich würde jetzt dich nicht als Kind des MMC 13 bezeichnen, sondern bist weit darüber hinausgewachsen, was man schon allein an der Anmeldung sieht, wie ihr das geregelt habt. Also das ist einfach Wahnsinn.
Es werden gerade Blumen vergeben.
Nein, ich würde ihn jetzt auch gerne vorbitten.
Aber hier war noch eine Frage, habe ich eben noch.
Ja. Und Macher waren sozusagen ehrenamtlich tätig.
Das geht doch nicht, Monika.
Doch, ich hatte einen Termin bei unserem Präsidenten an der FH, aber er hat gemeint, in der MOOCs, das ist nicht so Zukunftsdings, das war noch nicht so bekannt. Und ich hätte wahrscheinlich das schaffen können, ein bisschen Arbeitszeit rauszuschlagen, aber hätte das durch die Institution durchtreiben müssen. Und da hatte ich dann keine Zeit mehr dazu. Und dann hat es eben nichts gekostet, außer meine Nerven. Wobei, sagt ihr zweimal was dazu, zu euren Institutionen?
Also ich habe es ganz bewusst unabhängig gemacht, weil ich auch keine Beschränkungen erleben wollte. Ich wollte ganz klar mich ausschließlich mit Monika und Heinz und denen, die noch was mit einbringen, auseinandersetzen, wie wir es machen. Ich wollte keine Vorgabe, der Preis ist, auf das Geld zu verzichten. Mir war diese Idee sehr wichtig, so offen wie möglich. Heißt aber auch, dass ich das jetzt nicht dauernd machen kann. Weil ich glaube, ich bin so ungefähr heute fertig mit der Nacharbeit, was mich gekostet hat, das im Januar zu machen.
Heinz?
Ja, bei mir, was muss ich sagen, das ist nur der Rektor gefragt.
ob wir das Logo verwenden können. Ich habe natürlich schon ein bisschen Infrastruktur genutzt, also Computer und so. Und dann hat er gesagt, ja, wenn du das schon nimmst, dann möchte ich schon auch, dass du das in deiner Arbeitszeit machst. Und dann habe ich gesagt, das geht nicht. Dann kriege ich Schwierigkeiten mit meinem Chef, weil wir können die anderen Sachen nicht machen. Und ich wollte es auch eigentlich unabhängig von der Hochschule machen. Aber es fließt bei mir schon natürlich jetzt ein in die Lehre. Und was man halt auch sagen muss, man kriegt kein Geld dafür, aber man lernt natürlich unheimlich viel und man lernt auch eine Szene kennen. Und wenn man also so will, man gewinnt natürlich auch eine gewisse Reputation durch sowas. Und von daher, also ich würde jetzt nie auf die Idee kommen zu sagen, das war sozusagen gratis und einfach großzügig, sondern man profitiert da ganz enorm, wie man von allen Social Media Aktivitäten, die man wirklich durchführt, eigentlich immer sehr profitiert. Dann auf ganz anderen Ebenen.
So, jetzt ganz harter Schnitt. In der Chronologie, Claudia, magst du die Opcos 11, 12, dann haben wir da so eine kleine Reihe drin und kommen dann zu den 2013ern. Du stehst jetzt für zwei Opcos, genau. Ne, für zwei MOOCs hier, Entschuldigung.
Ich stehe hier nur, weil der Jochen moderiert und die Anne dann die Chör vorstellen kann, deshalb haben wir es aufgeteilt. Die meisten kennen die wahrscheinlich, wir haben 2011 angefangen und wir haben eine Menge Erfahrung jetzt, wo wir die damals einfach, die waren nicht da, also es gab quasi, es war ein unbeschriebenes Feld, außer den amerikanischen Erfahrungen. Deshalb waren wir zum Beispiel mit der Zielgruppe gar nicht so klar. Wir waren so ein bisschen, wir fangen damit an, heute würde ich die Zielgruppe mehr schärfen. Und wir waren auch einfach gespannt, wer kommt. Ich hatte ursprünglich mehr mit auch Wissenschaftlern gerechnet, dass die auch teilnehmen. Und am Ende waren es eine Menge Freiberufler. Es waren Menschen, die in E-Learning-Einrichtungen arbeiten. Und wir hatten auch an Studierende gerichtet. Und eine Erfahrung war zum Beispiel, dass wenig Studierende teilgenommen haben, weil Studierende sehr stark darauf achten, dass es irgendwie institutionelle Sicherheit gibt. Hier kriege ich den Credit und man muss als Person in der eigenen Hochschule wieder dahinter stehen. Was spannend ist, im zweiten, OPCO 12, gab es andere Unis, und ich finde das auch nochmal ein Konzept, was wir heute Abend vielleicht diskutieren können, dass man einen MOOC macht und darunter dazu nicht nur Präsenz wie Blended MOOC, sondern auch Online-Kurse anbietet. Eine Uni in Regensburg hat dazu ein Online-Seminar angeboten und dafür Credits vergeben. Die haben quasi den Content von MOOC genommen und dazu nochmal ein Online-Seminar und an der eigenen Hochschule Credits. Das sind solche Modelle, die man fahren kann. In den meisten Fällen werden immer Präsenzveranstaltungen angeboten. Wir hatten auch, dass wir verschiedene Creditgrößen hatten in die Informatik rein und bei uns für Lehrstudenten. Da gab es einmal zwei, einmal drei Credits, je nach Leistung. Vielleicht so als Besonderheit, also was ein C-MOOC auch kennzeichnet, wir hatten die Live-Session auf Mittwoch gesetzt, nicht auf Montag. Das Thema begann aber montags, sodass die Teilgebenden, sagst du so schön, du hast noch Teilnehmer genannt, das Thema Anwärme, das Thema von den Teilnehmenden eingereizt wird ab montags und wir bewusst den Experteninput auf Mittwoch setzen. Zweitens, es gab eine Live-Session, manche X-MOOCs machen Konzerten. Also ich weiß, dass die auch mit viel, viel Liebe was vorbereiten. Ich habe mit einigen X-MOOC-Machern jetzt zu tun, die haben das mit unglaublichem Aufwand machen, die Videosachen, aber die sind dann Konzerten, die haben live, sodass die Teilnehmer reingehen konnten. Wir hatten auf kurz 12 bis zu 200 Leuten in der Live-Session dabei. Und der Input war nur 30 Minuten, meistens sind 40 und dann konnten die Teilnehmer Fragen stellen. Was spannend war zu beobachten, dass die Teilnehmer am Anfang noch ganz viel geschrieben haben und in weiteren Sessions eher dann anfingen viel zu schreiben, wenn der Input fertig war, weil sie selbst gemerkt haben, es lenkt sehr ab, wenn sie während der Input stattfindet, ganz viel reingehen. Wir haben geguckt, dass wir den Teilnehmer-Input in den Live-Sessions auch nochmal abbilden, also Links zum Beispiel rausnehmen und blocken. Wir hatten Orte, wo die Teilnehmer selbst sich Orte geschaffen haben zum Teilnehmen in Blogs und so weiter. Und wir hatten aber auch Orte, auf unserem Hauptblog konnte man teilnehmen durch die Aggregation. Also es war so ein bisschen zentraler als der MMC 13, ein bisschen mehr Orte dort noch. Weil ich glaube, ihr habt eine andere Zielgruppe gehabt. Eure Leute waren mehr im Netz schon unterwegs, die teilgenommen haben. Was schön war, dass wir zwei MOOCs hatten, also OPCO 11 und 12. Wir haben OPCO 11 evaluiert. Und dann konnten wir sehen, was wollen wir denn gern anders machen im OPCO 12 aufgrund der Evaluation. Und eine Veränderung war, dass wir von ein auf zwei Wochen pro Thema gingen, weil wir pro Thema mehr Zeit haben wollen, dass ich ein Thema entfalten kann und nur einen Input pro Thema, sodass man quasi sich 10 Tage dann noch nach dem Input abarbeiten konnte. Wir wollten eine Entspannung haben, weniger Themen. Wir haben die Badges eingeführt. Da streiten ja auch ein Medekind und ich heute noch. Also immer, wenn ich sowas sage und jemand twittert, kommt dann, Claudia, wir müssen nochmal reden. Wir haben Untersuchungen gemacht, es gab Teilnehmer, die haben an beiden OPCOs teilgenommen und in der Evaluation kam raus, im OPCO 11 wäre mehr Community-Gefühl gewesen. Ich glaube, zum einen liegt es daran, wer teilgenommen hat. Für mich sind es oft wie so Rucksacktouristen, die kamen, sind auf der Insel die Ersten und OPCO 12 kamen dann noch andere Teilnehmer. Also ja auch. Aber ich glaube immer noch, dass die Zertifikate eine Wirkung hatten. Wir haben Zertifikate eingeführt Da gibt es aus der Motivationstheorie, DT3, gibt es Untersuchungen, kaum dass man was belohnt, wird es nicht mehr freiwillig gemacht. Und ich glaube, dass die Leute mehr auf Zertifikatien gepostet haben. Wir haben dann Badges eingeführt, das ist sehr spannend, da kann man heute noch viel auswerten. Wir waren so verzweifelt, von 1500 Anmeldungen wollten 900 ein Zertifikat. Nicht nur, wie wollen wir das per Hand abbilden, manuell? Und dann haben wir relativ innerhalb von 2 Tagen, ich habe zum Glück 5 Programmierer bei mir im Team, hat der eine das noch hingestrickt und wir hatten ein Badge eingeführt, wo die Teilnehmer selbst dokumentieren, was sie machen. Das ist für mich so die kleinste Schwester vom E-Portfolio, was wir da gemacht haben, dass die Teilnehmer selbst abbilden, was sie tun. Und dann haben wir am Ende nur noch geguckt, haben die ungefähr die Leistung erbracht. Am Ende von OPQ11 gab es eine Riesendiskussion über den Wert von Lorcan. Also ich bin totaler Lorcan-Fan, Nina wird mir dazu stimmen, die hat dazu promoviert, über auch Bedeutung von informell erworbenen Kompetenzen und solchen Teilnahmen. Und im OPQ12 haben wir gleich gesagt, melde dich doch an auf 3 Leveln und wenn du nur Lorcan willst, kannst du dich als Lorcan anmelden. Und damit schon das Signal gegeben, nicht alle müssen gleich viel teilnehmen. Und vielleicht noch zum Abschluss. Zu diesen Inner Circles, also Stephen Downs hat auch über diese Inner Circles geschrieben. Ich glaube schon, dass wenn man eine Teilnehmergruppe hat, die super aktiv ist, manche aussteigen, weil sie denken, wenn ich habe 99 virtuelle Konferenzen gehabt, wo Leute gesagt haben, ich denke, ich muss alles gelesen haben, um zu schreiben. Und da haben wir geguckt, dass wir immer wieder Einstiegspunkte bilden, sodass man nicht das Gefühl hat, wenn ich jetzt in Woche 3 nicht alles gelesen habe, das ist ein X-MOOC, ich habe nicht alle Quizzes gemacht und fliege raus, ist ein C-MOOC, ich habe nicht alles gelesen und komme nicht mehr mit. Dass man wieder Einstiegspunkte gibt und ich hatte auch Teilnehmer, die haben gesagt, du, ich komme erst in Woche 3 vorne, das kenne ich. Ja. Und dass man dann Einstiegspunkte auch gibt, das wäre zum Beispiel ein Kennzeichen für lebenslanges Lernen, dass Menschen Vorwissen einbringen können und nicht Woche 1, 2, 3 brav absitzen müssen, sondern sich vertiefen können an verschiedenen Stellen unterschiedlich teilnehmen. Das wäre für mich so ein Kennzeichen. Ja, und vielleicht Ausblick, wir spinnen weiter rum und wollen, ich hätte die Idee mit Jochen auf der Campus Innovation, haben wir zusammengesessen, ein Flip-Move wollen wir machen, dass man vielleicht die Videos vorher anguckt und wenn man sich trifft, online debattiert im Netz. Also das, was man Flip Classroom macht, in Präsenz, dass man das Flip Präsenz online macht, zum Diskurs im Video und Sessions macht. Also das würden wir vielleicht nächstes Jahr machen.
Genau, MOOCs also müssen nicht das Ende sein.
Ja, genau.
Also.
Flip MOOC machen wir.
Aber vielleicht noch eine Sache. Jetzt ja. Wissen Sie, glaube ich, was ich vorhin meinte mit MacGuffin. Ja. Sie hat nicht gesagt, worüber die beiden MOOCs gingen.
Ah, genau. Ich denke, die
und
kennen
das,
alle.
Das ist, ja, das kann man das vielleicht auch. Genau, also genau. Zukunft des Lernens und dann der zweite, eigentlich hatte den Aufhänger den Horizon Report, aber es hätte auch ein anderer sein können und das ist eigentlich so der Punkt. Also hinter diesem MOOCs steht, glaube ich, ein Anlass schaffen, um dann so eine Lernerfahrung loszutreten und idealerweise auch eine Lernerfahrung, an denen die Gastgeber genauso partizipieren wie die Teilnehmer. Und dann gerät ganz schnell das Thema so ein bisschen in den Hintergrund. Also es geht nicht darum, einen Stoff zu vermitteln, der fertig wäre und den vielleicht noch in dem Forum ein bisschen zu diskutieren, sondern eigentlich sich zu verabreden im Netz für einen bestimmten Zeitraum und dann loszulegen. Und ob das Thema dann heißt Horizon Report oder Trends im Lernen oder was ganz anderes, gerät ganz schnell in den Hintergrund. Ne? Gibt es Fragen?
Dazu? Ja. Lange danach bin ich gestoßen auf die Karin Trotzekina, die Soziologin. Und von der gibt es einen Text, der heißt Incentive Situations, also die Situation, die hat sich eigentlich mit Browsing Frameworks beschäftigt. Aber was sie da sagt, ist in so einer theoretischen Umgebung, wo du halt die Leute nur über Bildschirme siehst und nur Daten eingeblendet hast, vielleicht, gibt es keinen gemeinsamen Raum, aber es ist eine gemeinsame Zeit. Und die gesamte Interaktion ist sozusagen zeitbezogen. Und im Nachhinein denke ich mir, das macht zum Teil Intensität aus, genau. Das ist das Besondere auch. Ja. Seht ihr das auch ja. So? Oder ist das ja.
Also ich wurde auf der CeBIT mal gefragt, nach einem Vortrag von der Frau, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einer Xing-Gruppe oder einer anderen Gruppe im Social Network und MOOC? Und habe gesagt, dadurch, dass wir sagen, wir sind 14 Wochen oder 5 und innerhalb dieser Wochen noch sagen, 2 Wochen dieses Thema, guckt eine Gruppe gemeinsam in diesem Zeitraum darauf und dann kann Diskurs entstehen, genau wie wir uns heute treffen. Zum Gezeit. Und das ist der Unterschied zu diesem kompletten Selbstlern-Content, jederzeit. Ja, ich meine, logisch, ich habe so viel im Netz, ja, wir könnten ja auch uns unter ein YouTube-Video treffen, aber wir treffen uns nicht, weil wir nicht zum selben Zeitpunkt drauf sind. Und ich glaube, dieser Zeitpunkt und ein Ort der Kommunikation in der Nähe, das kann dann in Google Plus sein, aber es ist verlinkt von dem Ort, ein Hafen und ein Zeitpunkt. Und die Frage ist, wie eng mache ich diesen Zeitpunkt oder wie gedehnt? Und irgendwann will die Gruppe auch weiterziehen. Und was ich dann noch spannend fand, in dem Opkurs, Ich habe das Gefühl, wie so eine Karawane. Die zieht da und dann sitzt die im Feuer, Thema 1, und diskutiert. Und dann ziehen die weiter, aber ein paar bleiben da und sind noch nicht fertig im Reden. Und die reden weiter, während die Karawane weiterzieht. Das war mein Bild von den Opkos. Und dass man an Leuten auch die Wahl lässt, ob sie da noch sitzen wollen, an diesem Feuer-Thema Learning Analytics. Ja, das stimmt mir voll zu.
Also da wird sehr viel mit Lernformen experimentiert, aber schon nur eine kurze Frage. Ja?
Ja. Wäre fast eine generelle Frage. Glauben Sie denn, also es hört sich jetzt so an, CMOOCs sind eher dazu, Wissen zu erschaffen und nicht Wissen zu vermitteln, das fertig ist, wurde ich gerade auch gesagt. Sind jetzt Studierende dann die richtige Zielgruppe? Weil Studierende wollen ja die ECTS-Punkte haben, die wollen am Ende irgendwas Bestimmtes gelernt haben. Die sind keine Experten, was sollen die für Wissen erschaffen? Die haben ja noch nichts.
Wer mag den Stein aufnehmen?
Ja, also zum einen halte ich es für sehr wichtig, dass es auch an der Uni solche offenen Lernformen gibt. Also man hat ja auch viel Projektarbeit oder sich kollaborativ was zu erarbeiten. Es ist ja nicht alleine, dass jeder da hinkommen soll und dann gleich Experte sein soll, sondern die sollen ja schon lesen und miteinander diskutieren und gemeinsam Wissen erschaffen und am Ende Experten sein und nicht am Anfang. Es gibt noch ein anderes Thema, was mir jetzt heute so nochmal so kam, als es um die X-MOOCs ging und um die Community, die dort immer entsteht. Also das liegt mir so ein bisschen nachdenklich im Nacken heute. Mein Thema ist ja informelles Lernen, wie Claudia eben gesagt hat. Und also meine Idee zu dem SUG auch ist so, also wir vermitteln, man kann damit Kompetenzen zum informellen Lernen im Netz vermitteln, auch an Leute, die jetzt vielleicht nicht so die medienaffine Zielgruppe sind, und die Schulen Werkzeuge zu nutzen und denen diese Erfahrung überhaupt ermöglichen. Was mir dabei aber so ein bisschen heute aufgestoßen ist, ist, dass die X-MOOC-Macher jetzt, also, und das ist so dieser Brückenschlag für mich, die X-MOOC-Macher sagen, ja, wir haben hier, da wächst die Community und die tauschen sich dazu aus. Was wir aber hier machen, ist, also wir haben den Anspruch zu vernetzen und das soll alles Community sein, aber wir kommen dann her und zertifizieren und vergeben Credit Points, und ab dem Zeitpunkt passiert was Komisches, nämlich das, was sonst informell beim Lernen nebenher läuft, was auch das als vorhin im ersten Vortrag als das Wertvolle von Präsenz und überhaupt von Studium vielleicht sogar letztendlich gewürdigt wurde. Also das formalisieren wir letztendlich. Also das ist ein Weg, da lang zu gehen, aber also das ist auch die Gefahr, in die man da reinkommt. Und ich glaube, da braucht man sich auch nichts vormachen, und da muss man auch so ein bisschen aufpassen und reflektieren, was man da macht. Also vielleicht ist sogar ein X-MOOC, der gut gemacht ist, der eine gute Infrastruktur zur Verfügung stellt, viel vernetzender und informeller letztendlich und ermöglicht den Studierenden auch weiterhin, sich informell auszutauschen, was in einem C-MOOC, der das Seminar ist, wo das Ganze, alles, was ich sage, im Seminar ist und potenziell gewertet wird und ganz nochmal anders öffentlich ist, also was da vielleicht gar nicht mehr möglich ist. Also das finde ich ist so eine ganz interessante Wendung, die das Ganze dann auch nehmen kann, wenn man das zertifiziert und an Studierende heranträgt.
Ich habe jetzt da hinten noch eine Wortmeldung gesehen, die würde ich gerne, zurückgezogen, Dankeschön. Habe ich gesehen, ja, ganz kurz.
Aus der Praxis, einfach ganz kurz. Also Studierende, ist ja nicht so, dass sie kein Wissen haben. Also man merkt es ganz stark, in den ersten Wochen gibt es welche, die twittern schon ganz lange oder so. Also es gibt so ein, zwei. Und die nehmen ganz schnell die anderen mit. Also das merkt man ganz schnell. Und das geht so weit, dass wir jetzt aus dem SUG 13 unsere Hiwis für den SUG 14 sozusagen rekrutiert haben, weil die so zu Experten geworden sind, was das ganze Thema angeht, dass sie dass sie jetzt sozusagen bei uns arbeiten und die Zusammenfassungen schreiben. Also ich glaube, das ist nicht so, dass Studierende nichts wissen. Sie haben wahrscheinlich ein unterschiedliches Vorwissen, was die verschiedenen Themen angeht, aber das trägt sich trotzdem auch durch die Studierenden. Also wir merken das halt einfach durch die hohe Anzahl an Studierenden und durch die Blogbeiträge, die von denen geschrieben werden. Das sind nicht nur die E-Learning-Experten, die bei uns in den SUG reingucken, weil sie sowieso schon Ahnung haben. Das sind
auch wobei da die Inhalte und die Medienkompetenz dann, wenn man zu anderen Themen gehen würde, auch nochmal einen Unterschied.
Einmal noch in die gleiche Kerbe schlagen. Ich mache ja auch einen normalen Danke. FH-Kurs.
Du hast das Wort, Monika.
Ich mache ja auch einen normalen FH-Kurs und ich habe am Anfang das nicht zulassen können, dass punktuell die Studis einfach weiter und schlauer waren als ich. Jetzt, wo ich es zulassen kann, nutze ich die dann auch als Referenten. Am Anfang ging es echt gegen meine Lehrenden-Ehre.
Aber so, dann sage ich jetzt auch noch was.
Ne? Ja, genau. Ich wollte dich jetzt auch noch kurz aufrufen ja. und dann sagen, leite doch gleich über in die Vorstellung.
Das passt ja nicht ganz, aber mir scheint, es sind einfach zwei unterschiedliche Veranstaltungsformen. Und an Universitäten gibt es ja auch unterschiedliche Veranstaltungsformen, Vorlesung und Seminar. Und wenn man das so vergleicht, also in den Seminaren arbeiten die Studierenden ja auch und erarbeiten sich Wissen. Und so ein bisschen kommt mir vor, als ob man das auch kombinieren könnte. Also das sind halt in dem Sinne keine Konkurrenzveranstaltungsformate, sondern welche, die sich ergänzen und die auch unterschiedliche didaktische Szenarien haben und unterschiedliche Lernziele. Solche Dinge einfach stehen im Hintergrund. Überleitung schaffe ich jetzt.
Die Überleitung wäre zu wissen. Also du stehst ja jetzt auch für anderthalb Hochs, ob Kurs 12, den haben wir gerade so ein bisschen kurz skizziert und dann den Chor
13.
Chor 13.
Chor 13, genau. Chor. Ja, ich falle jetzt raus, wenn ich sage, was Chor bedeutet, ne, mit welchem Thema der sich beschäftigt hat. also, ich sage es aber doch, Online-Kurs über Open Educational Resources, also freie Bildungsressourcen, steht in der Tradition, also wir waren Mitveranstalter des OPCO 12 und steht auch genau in der Tradition. Wir haben im Chor 13 mit insgesamt 6 Veranstaltern die bewährte Struktur aufgenommen, 2-Wochen-Rhythmus, Input erst in der Mitte der ersten Themeneinheit. Wir haben die Badges aufgenommen. Also all diese bewährten Sachen haben wir weitergemacht. An Besonderheiten möchte ich hervorheben, auch wir hatten im Chor 13 ein Beiboot, haben die es selber genannt, die virtuelle PH Österreich hat sich uns angeschlossen und gesagt, wir könnten sowas niemals alleine stemmen. Wir machen aber einen parallelen Kurs für eben speziell unsere Zielgruppe, das heißt also Lehrerinnen und Lehrer, die ja dann auch wirklich von dieser Institution nochmal speziell betreut wurden mit virtuellen Stammtischen und mit eigenen Angeboten. Die haben sich dann auch ein eigenes Kursziel praktisch parallel gesetzt. Das war für uns interessant und für die auch, weil für die Veranstalter dort nachher überlegt, wann ist es zu viel für die Teilnehmer, wenn sie an unseren Veranstaltungen und Aufgaben teilnehmen und parallel dazu nochmal an denen von der virtuellen PH. Es war aber so, dass wir im gesamtgroßen Kurs von etwas über 1000 Teilnehmern diese Gruppe schon auch deutlich gemerkt haben, weil die besonders engagiert und möglicherweise auch besonders betreut war. Zweite Sache möchte ich erwähnen, wir haben die Plattform gewechselt, also der OPCO war ja ein Blog, ein WordPress und im Chor 13 haben wir Grasshopper benutzt, also das System, was Stephen Downs speziell für diese CMOOCs entwickelt hat. Abgesehen davon, dass das einiges an Anpassungsschwierigkeiten gab, fand ich dann interessant, das sieht keine Kommentarfunktion vor. Mhm. Also beim OPCO 12, 11 wahrscheinlich auch, ging es quasi schon weit vor dem Kurs los. Also sobald die Seite online war, stand da drauf, toll, dass es weitergeht, wir machen wieder mit oder auch Fragen und solche Sachen. Das gab es halt auf dieser technischen Plattform nicht, also hatten wir da überlegt, wir machen ein Forum dazu und da passierte quasi nichts. Also vor dem Kurs war da das so, dass wir schon mal gesagt haben, oh Gott, das ist eine Totgeburt, dieses Forum, warum haben wir es überhaupt gemacht? Also für die Kommunikation vor dem Kurs, die vielleicht nicht besonders inhaltsintensiv ist, aber doch schon eine Gemeinschaft schafft und für die Veranstalter interessante Hinweise gibt, war da eben quasi nichts. Und außer, dass wir unglaubliche Spam-Attacken erlebt haben auf diesem Forum, also das war echt ganz schrecklich, irgendwelche Online-Apotheken, die da in minütlichen Abständen irgendwelche Werbung gepostet haben, bis wir das wieder abschaffen konnten. Okay, aber als der Kurs dann losging, war das Forum eine interessante und wirklich, also zumindest in der Anfangszeit unglaublich lebendige Kommunikationsform, die offensichtlich auch niedrigschwelliger ist, als sich einen Blog anzulegen oder so. Also in der ersten Kurswoche haben sich ungefähr 200 Leute dort vorgestellt und gesagt, sie machen das und das und sie suchen vielleicht Partner, die an diesem und jenem Thema interessiert sind. Das war für uns als Veranstalter natürlich auch überwältigend, die jetzt mal kennenzulernen und hier mal besser kennenzulernen, als wir das vorher gemacht haben. Dann gab es auch sehr schnell Interessen, eigene Themengruppen und so zu bilden und von da an ist es dann leider wieder abgeflaut. Also das ist für mich eine interessante Beobachtung gewesen, wie die Technik, die man vorgibt und zur Verfügung stellt, zur Kommunikation anregt, aber dann eben in einem zweiten Schritt, also müsste man jetzt, finde ich, überlegen, wie kann man das weiter aufgreifen, was da in den Foren passiert. Wenn man es als Veranstalter nicht moderieren wird, kann man sonstige Hinweise geben, um diese Kommunikation aufrechtzuerhalten. Beim Chor 13 hatten wir außerdem sehr lebendige, also abgesehen von diesen Foren, die tatsächlich auch noch weiter genutzt wurden, übrigens auch für Badges, also wir haben die Badges im Forum anlegen lassen, gab es eine selbst gegründete, von den Teilnehmern gegründete Facebook-Gruppe, die bis zum Schluss aktiv war. und auch eine Google-Plus-Gruppe, in der sich nicht ganz so viel getan hat, aber eben die sozialen Netzwerke, die von uns Veranstaltern nicht initiiert wurden und trotzdem den Kurs sehr lebendig begleitet haben. Und was ich noch ganz spannend fand am CUR 13, deswegen auch das Thema wichtig ist, also es ging ja um Open Educational Resources, und was dabei entstand, ist eine Sammlung von Tags auf EduTech. Also wir haben dieses System vorgestellt, dort kann man, wenn man im Netz irgendwo offene Bildungsressourcen findet, die taggen und dort einstellen, sodass andere die auch finden, so eine Art Repositorium. Und das war praktisch eine gemeinsame Aufgabe, die die Kursteilnehmenden oder was gemeinsam geschaffen wurde innerhalb dieses Kurses, was in Anführungsstrichen nicht nur Diskussion über das Thema war, sondern Beitragen zu einem größeren Werk. Also abgesehen davon, dass natürlich alle viel über Open Educational Resources gelernt haben, auch wir als Veranstalter ganz viele Inputs bekommen haben, die wir sonst nicht hatten, haben wir dabei sozusagen an einem größeren Werk mitgearbeitet. Und das fand ich an dem CUR 13 eine besonders interessante Sache. Wir haben auch in dem OPPO ja versucht, irgendwie gemeinsam in einem Wiki zu schreiben, zumindest zu einer Thema. Es ist nicht so richtig in Gang gekommen, aber dass wir uns da jetzt eben an diese größere Sache angeschlossen haben, das war, glaube ich, ein großes Ergebnis auch von dem Kurs.
Was würdet ihr vielleicht anders machen, wenn es einen nächsten Kurs gäbe? Also was lohnt es sich vielleicht nochmal auszuprobieren, jetzt mit den Erfahrungen von 2,5 MOOCs? Gibt es etwas, wo ihr gesagt habt, ja, das wäre jetzt nochmal eine Variante oder ganz spannend? Okay, nichts.
Also tatsächlich die Teilnehmerkommunikation nochmal zu konzentrieren oder wirklich immer zu fragen, wie kann man Themengruppen unterstützen, was fände ich vielleicht nochmal interessant. Also weil wir da hier festgestellt haben, also tatsächlich haben Lehrerinnen und Lehrer oder Leute, die ein bestimmtes Fach unterrichtet haben oder so, haben großes Interesse daran gehabt. Und dann am Nachher zum Schluss haben wir gesagt, aber irgendwie hat sich in der Gruppe keiner gemeldet oder also das, ja, das nochmal stärker zu unterstützen. Wobei ich mich frage, wie das genau geht, weil alle haben ja die Erfahrung gemacht, wie unglaublich aufwendig das ist. Also deswegen sage ich auch immer, wie viele Veranstalter wir waren, weil man das wirklich alleine kaum schafft. Also selbst dann, wenn man es nicht ganz umsonst macht.
Also ein bisschen Arbeitsteilung lohnt sich, hört man da schon raus. Gibt es Fragen? Oh ja. Jeder kurz eine Zahl nennen und dann bitte das Marketing in einem Satz. Wie viele Teilnehmer hattet ihr?
Ich will es dir kurz nennen. Also 149 Anmeldungen, derzeit im SUG 13-14 und im SUG 13 waren es 242 Anmeldungen. Aktiv kann ich jetzt nur Pi mal Daumen sagen, was man so überschlägt. Ich denke so 50 bis 65 Aktive, die wirklich jede Woche mehrere, bis, also drei Beiträge schreiben, sage ich mal so.
Monika?
Das ist bei uns gar nicht so leicht zu sagen, weil man sich ja eigentlich nicht unbedingt anmelden musste. Ich sage jetzt mal, die Blogpost-Abonnenten, also die Anonymen, waren zu Hochzeiten etwa 360. Und die, die sich wirklich geoutet haben, also mit Haut und Haar, ja, das waren... Danke, 156. Danke euch, 6. Ah ja, Marketing gegenüber Twitter.
Anna, bei euch?
Ja, der OPCO 12 hatte 1459, 56.
Fast 1500.
Ja. Und der CUR 1090. Ja, also du hast für den OPCO viel Werbung schon gemacht, auch quasi in deiner Community und OPCO 11 Leute. So also ein bisschen schloss sich das an und die E-Teaching Community und ja, die österreichischen Partner im Netz. Also die Werbung lief im Netz.
Okay. Ja. Simon, bei dir der Management 2.0, was hatte der?
Knapp über 1000.
Knapp über 1000. Okay.
Wir hatten 900 im OPCO 11, 1500 im OPCO 12, von denen 100 im zweiten das Zertifikat gemacht haben im ersten. Und Teilnahme ungefähr ersten 100 bis 150, im zweiten 250, die sehr aktiv waren, aber es ist schwer zu messen.
Darf ich sagen, dass es große Überschneidungen bei den Teilnehmergruppen da gab? Darf ich, ne? Also es ist schon auch so eine Community, die immer wieder von einem MOOC zum anderen geht und so ein Kernteam und, oder?
Also zumindest bei der CUR 13 Anfangsumfrage waren es, sagen 20, also nicht so viele, 20% okay, oder so, die am OPCO 12 teilgenommen haben. Das waren nicht ganz die gleichen Gruppen.
Jetzt habe ich auch andere.
Wir haben ja 50-50. Wir haben ja 50% Studierende im ersten Durchlauf gehabt und die anderen sind dann schon auch teilweise jetzt so über Twitter, E-Learning, Szene dazu gestoßen oder Leute, die auch mal einen MOOC machen wollen und mal reingucken oder so.
Wir haben jetzt noch eine Xing-Variante eines MOOCs. Deswegen würde ich sagen, Simon, stell du doch mal kurz den Management 2.0 vor und dann können wir gucken, wie weit wir das Mittagessen noch ausreizen oder verschieben oder schneller essen.
Wir brauchen keine Nahrung, wir nehmen ja auch.
Ja, also ich bin für mehrere Quoten zuständig, nicht nur die Geschlechterquote, sondern auch die Veranstalterquote. Also wir kommen nicht aus dem Hochschulkontext, sondern wir kommen aus dem Kontext Unternehmensberatung für die Themen Wissensmanagement und Lernen der Organisationen. Und wir sind eigentlich, kann man sagen, zum MOOC gekommen wie die Jungfrau zum MOOC. Da gab es eine kleine Vorgeschichte, die ich kurz skizzieren will. Wir hatten in 2012, das war so das Jahr, wo man gemerkt hat, in den Unternehmen, die fangen sehr stark an, sich mit internen sozialen Medien zu beschäftigen. Ein sogenanntes Benchlearning-Projekt Social Intranet hieß das. Und da ging es darum, wir hatten drei Kriterien gesetzt für dieses Projekt. Wir wollten Firmen haben, die seit mindestens 2 Jahren mit dem Thema schon unterwegs sind. Wir wollten Firmen, die mindestens 10.000 Mitarbeiter haben, um so ein bisschen Masseneffekt auch zu haben. Und wir wollten Unternehmen, die global verteilt waren. Da waren dann Firmen drin wie Adidas, wie Audi, wie die Telekom, die Deutsche Bank. Und wir haben praktisch geguckt bei denen, was haben denn die so gemacht, um diese sozialen Medien einzuführen und was sind so die Hauptanwendungsfelder, die sich bewähren. Und da kamen die Klassiker raus, Projektmanagement, Führungskommunikation, interne Communities, Unternehmenskommunikation. Und dann kam so ein kleines Anhängsel, da stand Weiterbildung drauf, da haben aber alle gesagt, na so richtig haben wir da noch gar nichts gemacht. Und dann haben wir gesagt, wir machen als Fortsetzung von dem Projekt in 2013 mal so eine Erhebung, was gibt es denn eigentlich für innovative Lehr- und Lernmethoden und was würde diese Firmen interessieren, mal auszuprobieren. Da kam eine Liste von 36 Stück raus und in der Bewertung der Firmen waren mit weitem Abstand die MOOCs und das Thema Community Management ganz vorne. Und dann haben wir gesagt, wir suchen ein Thema, also mal umgekehrt, wir suchen ein Thema, zu dem wir einen MOOC machen können, um den auszuprobieren. Jochen, du hast das erwähnt, Xing als Plattform, klingt vielleicht erstmal unüblich. Da stecken zwei Grundideen dahinter. Die eine ist, wir wollten eine Plattform haben, die möglichst nahe an dem ist, was Unternehmen intern auch haben. Was sich da ein bisschen auskennt, da wird viel SharePoint eingesetzt und Jive und IBM Connections und solche Plattformen. Also da hat man kein WordPress und kein Udacity und keine Coursera-Plattform. Da war eben Xing sehr naheliegend. Und wir haben dann gesagt, wir setzen das Thema auf entlang eines Themas, was es in den USA jetzt eine Weile schon gibt, nämlich des Themas von Gary Hamel, der nennt es Management 2.0. Also die Grundidee ist die, dass viele Managementprinzipien, die wir in Unternehmen haben, heute entstanden sind zu Beginn des letzten Jahrhunderts. Also Fordismus, Taylorismus sind da so Schlagworte und im Management an sich so eine S-Kurve Innovation durchlaufen ist, also vieles irgendwie vor 1950 entwickelt und das haben wir heute alles noch. Pay-per-Performance, also wer mit Unternehmen zu tun hat, der kennt diese Themen. Und Jerry Hamel hat im letzten Jahr einen sogenannten Management 2.0 Hackathon gemacht. Das ist ein Veranstaltungsformat, das kennt man aus dem Open-Source-Bereich. Er hat mit einer großen Anzahl von Leuten versucht zu ermitteln, was sind denn die Prinzipien, auf Basis derer ein Management 2.0 stehen müsste. Also nach welchen Prinzipien müssten wir eigentlich managen in Unternehmen. Da kommen so Sachen her wie Offenheit, Partizipation, Flexibilität, Meritokratie. Und da haben wir gesagt, das ist ein Thema, das passt gut zusammen, also MOOC und diese 12 Prinzipien. Haben die Community gefragt, was interessiert euch denn da genau? Und da haben wir die 6 Teilthemen ermittelt, die der MOOC hatte. Die waren dann Projektmanagement 2.0, Lernen 2.0, Innovation 2.0, Führung 2.0, Enterprise 2.0 und Unternehmenskommunikation 2.0. Und wir haben uns dann praktisch zu jedem der 6 Teilthemen jeweils 3 Experten und Expertinnen gesucht und hatten in den Themenwochen eigentlich immer das gleiche Format. Diese Experten und Expertinnen haben ein Positionspapier bereitgestellt, wo sie ihre Sicht auf das Thema und den Bezug zu den 12 Prinzipien dargelegt haben. Jochen war einer davon, Claudia war auch mit aktiv. Wir haben dann über diese Woche praktisch Dialog, Diskurs in Xing gepusht und hatten dann Freitag, also bei uns war die Live-Session freitags 13 bis 14 Uhr, nachdem wir die Zielgruppe Mitarbeiter, Führungskräfte in Unternehmen hatten, haben wir gesagt, wir legen das bewusst in die Arbeitszeit und nutzen den Effekt, dass wenn ein Chef den Mitarbeiter nicht erlaubt, daran teilzunehmen, dass ich das dann nachher auf YouTube archiviert anschauen kann. Hatten da auch nochmal so einen kleinen Randaspekt, der uns eigentlich überrascht hat, oder zwei. Das eine war, dass ein Großteil dieser Social-Plattformen in den Unternehmen nicht zugreifbar ist. Also wir hatten zum Beispiel unsere Inputpapiere auf Script stehen, script.com. Mir hat einer von einer großen Wirtschaftsprüfungskanzlei so einen E-Mail-Ping-Pong mit seiner IT-Abteilung geschickt, wo er versucht hat, die zu überzeugen, doch Script irgendwie in der Firewall freizuschalten. Das ist nicht gegangen. Galt für YouTube genauso. Also wir haben dann angefangen, PDF auf einem Download-Space bereitzustellen, weil Dropbox geht dort auch nicht. Wir haben angefangen, die Videos von YouTube runterzuladen und zum Download bereitzustellen, weil die auf YouTube nicht drauf kamen. Und so als Abfallprodukt haben wir aus den Hangouts auch die Audiospur rausgezogen und haben die als Podcast in iTunes bereitgestellt. Und das war für uns ein bisschen überraschend, weil wir einen ganzen Haufen Pendler gewonnen haben. Also Leute, die jeden Tag von München nach Ingolstadt, von Ingolstadt nach München fahren. Und in so einer Gesprächsrunde wie jetzt, ich glaube, vorhin in einem Vortrag heute Morgen ist es gefallen, wenn man so die paar Gesten und das Gesicht mal gesehen hat, steckt in dem Sehen der ganzen Geschichte nicht viel Mehrwert. Also das war für uns überraschend, dass Audio-Podcasts da doch auch eine gewisse Rolle spielen können. Du hast gefragt fürs Marketing. Das war auch so ein Thema, wie man das bekannt machen kann. Also wir haben ein halbes Jahr, gutes halbes Jahr vorher angefangen mit dem Marketing. Wir hatten eine Landingpage zu dem Thema. Und ich muss sagen, es war gut, ein halbes Jahr vorher anzufangen, weil es doch ziemlich schwierig ist, irgendwie eine dreistellige Anzahl Leute zusammenzubringen. Das hätte man sich ein bisschen leichter vorgestellt. Wir haben so ein paar Sachen mit Augenzwinkern gemacht. Also wir haben so ein 5-Minuten-Trailer-Video gemacht, wo wir das erklären. Das war aufgehangen an dem Video Moderne Zeiten von Charlie Chaplin. Also so die Grundbotschaft, dass viele Managementmethoden heute eben auch noch stark veraltet sind. Das war so in den Unternehmen ein gewisser Läufer, dieses Video. Hinten auch mit so einem Dreiviertelminute Takeouts, wo wir uns versprochen haben dran. Das hat auch dazu geführt, dass das halt öfter getwittert worden ist. Wir haben uns, die Babyboomer kennen es vielleicht noch, eines Memes bedient aus den 70er, 80ern. Also man denkt jetzt, das ist die Atomkraftbewegung, aber da steht drauf Management 1.0, nein danke. Haben das verteilt als Notebook-Rückenaufkleber und haben auf Basis von dem Kampagnenlogo so eine virtuelle Pinterest-Tour gemacht. Also wir sind in München gestartet und sind durch alle Regionen und haben praktisch Fotomontagen gemacht, wo auf dem Odeonsplatz und so weiter diese Banner sind oder haben das in so Demo-Fotos eingebaut und haben das praktisch zugespitzt. Das ist 2 Wochen vorher, bevor der MOOC dann losging, war der große Banner auf dem Reichstag in Berlin drauf. Ne? Und mit all den Sachen haben wir dann am Ende eben so gut 1020 Leute zusammengebracht. Haben in Richtung Prüfung, Zertifizierung und so gar nichts gemacht, sondern wir haben gesagt, für uns ist der MOOC erfolgreich, wenn Unternehmen anfangen, auf Basis der Ideen jetzt was umzusetzen. Das heißt, wir machen nächstes Jahr im Sommer ein Call for Cases, haben wir das genannt. Also wir rufen auf, Unternehmen, die wirklich was umgesetzt haben, Fallbeispiele einzureichen und wir machen dann eine Barcamp-artige Veranstaltung im Herbst, wo wir da den Guten eben die Möglichkeit geben, das dann vorzustellen. Und parallel laufen jetzt gerade so die ersten 4 Vorbereitungsprojekte für firmeninterne MOOCs, wo es eben darum geht, in den Firmen sozusagen das, was es heute schon im Weiterbildungskatalog als Kurse gibt, Projektmanagement ist zum Beispiel ein Thema, durch so MOOC-artige Prinzipien anzureichern und von diesem reinen Workshop-artigen Ansatz. Also wir haben ganz viele so Weiterbildungsformate, 4x3 Tage im Workshop, rein frontal und man kriegt Ordner mit ausgedruckten Folien mit, eben anzureichern um solche Online-Elemente.
Simon, du hast schon 2 Fragen provoziert. Dörte, du wolltest und dann Joachim.
Ich wollte nochmal zu den verschiedenen Zahlen, jetzt eigentlich zu allen, die eingebracht wurden, nochmal 2 in die Mittel-Diskussion haben. Zum einen habe ich gerade nochmal nachgeguckt, bei unserer ersten Umfrage mit MMC13 in der ersten Woche haben wir gefragt, wie viel wollt ihr eigentlich teilnehmen, also was für einen Aktivitätsgrad plant ihr? Und das trifft ein bisschen auf das, was Claudia auch gesagt hat, dass sie ja ganz oft gehört hat, dass viele gesagt haben, ach, ich komme erst in Woche 3. Und bei unserem MOOC haben nur 8% gesagt, sie wollen von Anfang bis Ende mitmachen. Und in der ersten Woche, als wir sie in der ersten Woche gefragt haben. Und 53% haben gesagt, sporadisch. Das heißt, eine Frage nach Abbruchquote, wer hat durchgehalten, die stellt sich für so ein Format ja gar nicht. Das muss man auch, finde ich, immer wieder im Kopf haben. Und das andere, ich habe nochmal nachgeguckt, wo kamen die her, wie viel MOOC-Erfahrung hatten die wirklich? Und das ist so ein bisschen, wie du es beschrieben hast, glaube ich, 30% waren vorher in einem OPCO, die sich trafen aber auf 47%, die never ever nicht mal als Lurker einen MOOC besucht haben. Und das zeigt die Heterogenität. Also die OPCOs trafen sozusagen auf 47%, die noch nicht
einmal als Bürger irgendwo angemeldet waren. Das ist schon, diese 57% sind auch nicht wenige von mir.
Gottes Willen, Gottes Willen.
Es gab für mich in deinem MOOC ein wichtiges Element, das du jetzt gar nicht aufzählt hast, deswegen will ich da nochmal drauf eingehen, weil vielleicht weißt du gar, dass es wichtig war. Ich habe zwei Gruppen begleitet in deinem MOOC, ohne dass wir jeweils
eine
Meldung gegeben haben, nämlich einmal eine Studentengruppe und einmal eine Gruppe Praktiker im Unternehmen. Du hattest eine Unterlage bereitgestellt, wie man so Lerngruppen, Erfahrungsgruppen austauschen. Das war ungeheuer wertvoll, das ist einfach nochmal kurz ein paar Worte zu sagen. Weil
also, Wir hatten im Vorfeld, also so ungefähr die 12 Monate nach, viel Gespräche mit Leuten, die sich auskennen mit Online-Bildung. Und ein Besuch, der mir sehr hängen geblieben ist, war, da waren die Leute von der Fernuni Hagen bei uns. Und die haben gesagt, wenn sie nur auf ihre Online-Sachen setzen würden und nicht irgendwelche Unterlagen mit der Post verschicken, dann wären sie, was die Online-Aktivitäten angeht, komplett tot, da würde nichts passieren. Und was die haben, sind ja diese regionalen Center. Ich glaube, es gibt in 8 Städten gibt so ein Lerncenter von der Fernuni Hagen, wo sich einfach Leute treffen, um an dem Kurs dann gemeinsam teilzunehmen. Ein bisschen diese Synchrone. Und da haben wir gesagt, wir können jetzt außer bei uns selber in Nürnberg nicht Lerngruppen betreuen. Das geht von der Ressource nicht, weil wir haben bei uns sowas Ähnliches wie Google. Es gibt so eine 20%-Zeit, die man selber in innovative Projekte steckt. Und in den ganzen MOOC sind von 2 Leuten jetzt über ein Dreivierteljahr diese 20%-Zeit geflossen. Deswegen haben wir gesagt, wir rufen mal dazu auf, solche Lerngruppen zu gründen und schauen, was passiert. Und wir hatten jetzt von denen, die wir wissen, so 25 bis 30 Lerngruppen, 10 ungefähr, die offen waren. Also in Städten wie Kassel, Frankfurt waren wir mal, also haben wir versucht auch zu besuchen. Und die anderen 15 eben in Unternehmen. Wo auch spannend war, dass sich das ganz wenig mischt. Also die Leute in den Unternehmen haben dann eher in den Unternehmen gesprochen und dann gab es teilweise eigene Gruppen dazu in den Intranets. Oder Leute, die nicht viel Zeit hatten, haben einfach nur gemeinsam Freitagnachmittag an dem Video, Live-Format teilgenommen, danach noch diskutiert, da entsteht überhaupt keine digitale Spur. Deswegen ist das spannend, auch jetzt so im Nachgang immer noch zu hören, da war noch das, was man als Veranstalter teilweise überhaupt nicht mitbekommen hat.
Und dann
die Damen. Sie hat dich gefragt, würdest du einen nächsten MOOC auch auf Xing machen? Also vielleicht der Hintergrund, Xing war beim VHS-MOOC das einzige Netz, das nicht benutzt wurde.
Ja. Also der Grund, wir hatten 2 Grundgedanken. Der eine war, wir gehen dahin, wo die Zielgruppe ist. Und wenn man mal so mit Abteilungsleitern, Bereichsleitern in Unternehmen spricht, die sind nicht auf Twitter, die sind nicht auf Facebook. Und unsere Hypothese war, die legen sich für uns auch keinen Account an. Die kennen sich mit WordPress nicht aus, die werden nicht anfangen zu bloggen. Damit war uns klar, dass das als Plattform, wenn man jetzt so eine Anforderungsanalyse macht, sicher nicht die beste Plattform ist. Aber es ist die einzige, wo wir die überhaupt dazu bringen, sich einzubringen. Und dementsprechend würde ich sagen, ja, würde ich machen. Was wir gelernt haben, ist, dass man irgendwas tun muss, um mehr Struktur reinzubringen. Also diese ganzen sozialen Netzwerke,